Heilmann wies auf die verschwimmende Nachtgöttin Nyx, die mit lieblichem Lächeln ihr Gefäß voller Schlangen einem Niedergedrückten entgegenschleuderte, auf den vom offenen Mantel umwogten Zeus, der mit der wollenen Ägis dem Fell des Verderbens drei Gegner zusammenpeitschte und auf Eos, Göttin der Morgenröte, wolkengleich reitend vor dem aufsteigenden Doppelgespann des nackten Sonnengotts Helios. So bricht, sagte er sanft, nach dem furchtbaren Gemetzel ein anderer Tag heran, und jetzt wurde es laut in dem glasüberdeckten Raum vom Schaben der Füße auf glattem Boden, vom tickenden Echo der Schuhsohlen auf den steilen Stufen, die an der aufgebauten Westfront des Tempels hinführten zu den Säulengängen des Innenhofs. Noch einmal wandten wir uns dem Relief zu, das in seinen Bändern überall die Sekunde aufzeigte, in der gewaltsame Veränderung bevorstand, den Augenblick, in dem die gesammelte Kraft die unabwendbare Folge ahnen lässt, indem wir die Lanze unmittelbar vor dem Wurf, die Keule vor dem Niedersausen, den Anlauf vor dem Sprung, das Ausholen vor dem Aneinanderprallen sahen, wurde unser Blick von Figur zu Figur, von einer Situation zur nächsten getrieben, und im ganzen Umkreis begann der Stein zu vibrieren. Herakles aber vermissten wir, den einzigen Sterblichen, der sich der Sage nach mit den Göttern im Kampf gegen die Giganten verbündet hatte, und wir suchten zwischen den eingemauerten Körpern, den Resten der Glieder, nach dem Sohn des Zeus und der Alkmene, dem irdischen Helfer, der durch Tapferkeit und ausdauernde Arbeit die Zeit der Bedrohungen beenden würde. Nur auf ein Namenszeichen von ihm stießen wir, und auf die Tatze eines Löwenfells, das er als Umhang getragen hatte, sonst zeugte nichts mehr von seinem Standort zwischen dem vierpferdigen Gespann der Hera und dem athletischen Leib des Zeus. Und Coppi nannte es ein Omen, dass gerade er, der unseresgleichen war, fehlte, und dass wir uns nun selbst ein Bild dieses Fürsprechs des Handelns zu machen hatten. Auf dem Weg zum engen, niedrigen Ausgang an der Seite des Saals leuchteten uns oft aus den kreiselnden Verschiebungen in der Menge der Besucher die roten Armbinden der schwarz- und braunen Uniformierten entgegen, und immer wenn ich im weißen, runden Fels das Emblem auftauchen sah, rotierend und hackend, wurde es zur Giftspinne, schroff behaart, gestrichelt mit Bleistift, Tinte, Tusche, unter Coppis Hand, so wie ich es von der Schulklasse des Scharfberger Instituts her kannte, als Coppi neben mir am Pult gesessen hatte, über kleinen Abbildern, Beilagen aus Zigarettenschachteln, über ausgeschnittenen Zeitungsillustrationen, das Wahrzeichen der neuen Herrscher verunstaltend, die feisten Gesichter, die aus den Uniformkragen ragten, mit Warzen, Hauern, bösen Falten und rinnendem Blut versehen. Auch Heilmann, unser Freund, trug das braune Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, den Schulterriemen, die Pfeifenschnur, den Dolch an der kurzen Hose, doch er trug diese Kleidung als Tarnung für seine eigenen Erkenntnisse und als Tarnung für Coppi, der von illegaler Arbeit kam, und für mich, der ich bereit war zum Aufbruch nach Spanien. So standen wir am 22. September 1937, ein paar Tage vor meiner Abreise, vor dem vom Burgberg Pergamons hergeholten und wieder aufgebauten Altarfries, der einst farbig bemalt und mit gehämmerten Metallen ausgelegt, das Licht des ägäischen Himmels wieder strahlt hatte. Heilmann gab die Ausmaße und die Lage des Tempels an, wie er sich gezeigt hatte, als er noch unversehrt war von Sandstürmen, Erdbeben, Plünderungen und Brandschatzungen auf der terrassenförmig gegliederten Anhöhe der Residenz oberhalb der Stadt, die heute den Namen Bergama trägt, auf vorgeschobener Plattform, 110 Kilometer nördlich von Smyrna, zwischen den schmalen, zumeist ausgetrockneten Flüssen Getaios und Selinos, nach Westen blickend, über die Kaikos-Ebene in Richtung des Meers und der Insel Lesbos, eine Architektur von fast quadratischem Grundriss, 36 zu 34 Metern im Umfang, 20 Meter breit die Freitreppe, gestiftet von Eumenes II., der den Göttern zum Dank für gewährte Kriegshilfe, 180 Jahre vor unserer Zeitrechnung begonnen und während 20 Jahren erbaut, weithin sichtbar, im 2. Jahrhundert nach Christi von Lucius Ampelius in seinem Buch der Denkwürdigkeiten zu den Weltwundern gezählt, ehe sie im Schutt eines Jahrtausends versank.